Ich bin jetzt verbunden mit Klaus Armbruster von der deutsch-baskischen Kulturorganisation Baskale aus Bilbao, aus dem spanischen Baskenland. Hallo Klaus, schön, dass du für ein Interview zur Verfügung stehst.
Hallo Hubert, hallo Rote Flora.
Radio Flora. Wir haben heute Morgen viele Interviews gehört mit Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen hier aus Deutschland. Und die Situation im Baskenland und in Spanien waren ja erheblich schlimmer als in Deutschland. Könntest du ein bisschen darüber erzählen, wie die Infektionssituation und die Krankheitssituation bei euch in Bilbao war und vielleicht auch im spanischen Staat?
Ja, also die erste Feststellung, die notwendig ist, ist, dass diese Infektion sehr ungleich war. Also in den großen Städten, in den Ballungsräumen, wie zum Beispiel Bilbao oder die Umgebung von Bilbao oder auch in Madrid, da war der Coronavirus ziemlich stark vertreten. Und in Gebieten wie den Kanarischen Inseln oder in Andalusien oder in Murcia, also im Süden, im spanischen Süden, da gibt es maximal ein paar hundert Fälle. Also die Situation ist total unterschiedlich. In Guernica, mal einen bekannten Namen zu nennen, in Guernica gab es viele Fälle. Guernica ist innerhalb von der Umgebung ist es der einzige Ballungsraum neben Bermeo. Da gab es viele Fälle und 5 Kilometer weiter, da gibt es Orte, da gab es keinen einzigen Fall. Also es war sehr, sehr ungleich, die Betroffenheit von der Pandemie. Und der Schluss ist, dass enges Wohnen und enges Arbeiten einfach dazu geführt hat, dass der Virus propagiert wurde.
Und hat das zu irgendwelchen Forderungen der Bevölkerung geführt, zum Beispiel der Gewerkschaften, Arbeitsbereiche einzustellen oder Schutzmaßnahmen auf dem Arbeitsplatz durchzusetzen?
Gut, es war von Anfang an so, innerhalb der Bevölkerung gab es keine konkreten Forderungen, weil das Bewusstsein über die Anfälligkeit, das war einfach nicht vorhanden. Also ich zum Beispiel, ich habe das aus den Zahlen geschlossen, aus den fragwürdigen Zahlen, die in der Presse genannt wurden, habe ich geschlossen, dass es einfach bestimmte Bereiche gibt, die besonders anfällig sind. Aber da ist nie darüber gesprochen worden und die Gewerkschaften haben natürlich sofort die Forderung gestellt, dass die arbeitsintensiven Produktionen, dass die eingestellt werden, also wo Leute eng an eng, Rücken an Rücken arbeiten und wo einfach diese erforderliche Distanz nicht einzuhalten ist. Und die baskische Regierung hat da komplett dagegen gearbeitet. Die haben sich dagegen gewehrt, bis dann die spanische Regierung, die Zentralregierung, beschlossen hat, sozusagen die Industrieproduktion einzustellen. Und einige Betriebe hier im Baskenland, die haben schon vorher, also vor der spanischen Entscheidung, haben die schon ihre Betriebe, ihre Produktion eingestellt. Zum Beispiel Mercedes in Vitoria-Gasteiz. Da hat die Gewerkschaft gefordert, dass die Produktion eingestellt wird und da wollten sie erst nicht und dann haben sie, da gab es die Situation, dass die ihre Schichten nicht mehr vollgekriegt haben, weil Leute, also nicht infiziert waren, aber weil Leute zu Risikogruppen gehören und deshalb krankgeschrieben waren oder weil Leute in ihrem Umfeld einen Fall von Coronavirus hatten und deshalb sozusagen unter Quarantäne gestellt wurden. Wie viele Fälle konkret in der Industrie sozusagen durchgegangen sind, darüber haben wir keine Ahnung, keine Vorstellung.
Also es wurde auch nicht aufgeschlüsselt. Es wäre eigentlich leicht festzustellen, bei den Aufnahmebögen, ob jemand noch erwerbstätig ist und wo er erwerbstätig ist, wenn er krank geworden wäre. Aber da gibt es keine Zahlen.
Da gibt es keine Zahlen, die hier an die Öffentlichkeit gelangen.
Ja, die gibt es in Deutschland auch nicht. Ja. Wie ist denn die Situation in Krankenhäusern und Altenheimen?
Also um mit Altenheimen anzufangen, ist eine Katastrophensituation. Da hat, also ich meine, es ist allgemein bekannt, dass die Leute besonders anfällig sind und da gab es einige Infektionsherde, die dann auch ziemlich schnell verbreitet wurden, also mit Besuchen also von außerhalb, und dann gab es Krankenpfleger, die infiziert waren und die das in da reingetragen haben in die Altersheime. Also es gibt einzelne Altersheime, da war 50% war infiziert, der Bewohnerin war da infiziert, und nochmal so viele von den Pflegerinnen, und da gab es bis einzelne Fälle bis zu 30 Tote. Es gab in dem Bereich eine sehr interessante Entwicklung, und zwar haben sich Anfang März oder Mitte März Pflegerinnen in den Altersheimen mit den Bewohnerinnen eingeschlossen. Das heißt, die haben sich selbst isoliert und daher haben damit verhindert, dass aus dem Altersheim der Virus rausgetragen wird oder umgekehrt, dass der reingetragen wurde. Und diesen Einschluss, den haben sie vor ein paar Tagen haben sie den aufgehört, und die haben tatsächlich alle überlebt. Die haben mit dieser Totalisolation haben sie erreicht, dass einfach da nichts reinkam.
Und das ist auf deren Eigeninitiative?
Das ist auf deren Eigeninitiative geschehen, ja. Mhm. Das haben einige, zwei oder drei Fälle gibt es, wo das praktiziert wurde, und es war in jedem Fall total erfolgreich. Und zwar, weil die ziemlich früh reagiert haben, nicht als es schon alles, das ganze System zusammengebrochen ist. In den Krankenhäusern, das sah so aus, also die Krankenhäuser, die haben Kollaps erlebt, vor allem in Vitoria Gasteiz, das war der erste das erste Infektionszentrum, und das hat ausgerechnet im Krankenhaus angefangen. Da hat eine Krankenpflegerin, die war im Urlaub, ich weiß nicht wo, und die hat das da eingeschleppt, und da gab es ganz massive Fälle, und bis heute liegt Gasteiz mit Abstand an der Spitze von Toten und von Ansteckungen. Und vor zwei, drei Wochen, als die Hochzeit von den Ansteckungen war, da sind die Krankenhäuser zusammengebrochen. Die haben dann irgendwann mal Normalkranke aussortiert, haben dann Hotels belegt, wo schwach Infizierte untergebracht wurden, und also die standen vorm Kollaps.
Und die
dazu kam, dass die technische Ausrüstung total schlecht war. Es gab kein Material, es gab keine Tests, es gab keine Masken. Die Gewerkschaften mussten teilweise vor Gericht durchklagen, dass das Krankenpersonal mit den Schutzmaßnahmen ausgerüstet wurde. Also das Ganze hatte auch noch eine juristische Ebene, weil die nicht bereit waren oder kein Material hatten.
Und in Spanien und im Baskenland ist es auch so gewesen, dass in den letzten 10, 15 Jahren im Gesundheitswesen gespart wurde?
Auch das ist ziemlich asymmetrisch. Also hier im Baskenland, da ist eingespart worden, aber da ist nicht gekürzt worden. Im Gegenteil, die haben teilweise die neue Krankenhäuser gebaut, und der Anteil am Bruttosozialprodukt für Gesundheitsversorgung ist gesunken. Insofern kann man von einer indirekten Kürzung sprechen. In Gebieten wie Madrid, also nicht Madrid-Stadt, sondern Madrid-Region, da wurde vor 10 Jahren von der PP-Regierung, da wurde dramatisch privatisiert und wirklich geschlossen.
PP, und müsstest du erklären?
Das ist die postfrankistische rechte Partei von Aznar und Rajoy. Und die haben wirklich schlimm aufgeräumt, und die haben auch gesagt, wir zahlen nun die Rechnung.
Und die Maßnahmen in Spanien, die lockern sich jetzt etwas, aber da war ja dieser sogenannte Lockdown, das Runterfahren der Produktion und das Schließen von vielen Läden auch erheblich härter als hier in Deutschland. Könntest du mal beschreiben, wie die Maßnahmen der Regierung dann nach einigen Zögern und vielen Toten gewesen sind?
Also wir hatten am 14. März diesen sogenannten Alarmzustand. Das ist eine relative Ausgangssperre. Das heißt, du musst ein Alibi haben, um auf die Straße zu gehen, sprich einkaufen und den Hund ausführen, das waren mehr oder weniger die, oder eben zur Arbeit gehen, zu der wenigen Arbeit, die es da noch gab. Das heißt, wir waren oder sind seit 7 Wochen eingeschlossen. Mhm. Ich persönlich gehe zum Einkaufen und habe sonst keine Berechtigung, auf der Straße zu sein.
Und das wird, wenn du einkaufen gehst, das kann auch kontrolliert werden?
Das wird auch kontrolliert, ja. Also nicht ständig, aber du wirst auf der Straße beobachtet. Es ist überall Polizei, vor allem in den armen Stadtvierteln, weil da auch viel, also die Schutzmaßnahmen nicht beachtet werden. Und da gab es auch schon ziemlich üble Polizeiaktionen, vor allem gegen Migranten, die auf der Straße waren, die einfach auf der Straße leben. Und das wird kontrolliert. Es gab zum Beispiel vor Supermärkten, da gab es Kontrollen, da haben die Polizisten die kontrolliert, die rauskamen. Und haben zum Beispiel die Einkaufstaschen kontrolliert, was die Leute gekauft haben. Also wer Lippenstift im Einkaufskorb hatte, bekam ein Bußgeld. Lippenstift ist kein Lebensmittel.
Mhm. Und seit wie vielen Wochen lebst du jetzt in deiner Wohnung, so abgeschottet?
Ich bin jetzt den 48. Tag. Also das heißt, das sind 8 Wochen.
Welche psychischen Auswirkungen hat das auf die Leute, auf dich?
Ui, das ist schwierig zu beantworten, weil da müsste jemand, über mich sagen, weil mir vielleicht bestimmte Dinge gar nicht auffallen. Was mir auffällt, ist, wenn ich Fernsehen gucke und sehe, wie sich zwei Leute die Hände geben oder sich umarmen, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Also meine Wahrnehmung von Kommunikation und sozialen Kontakten, die hat sich verändert. Die Kriterien, und das hat sich verändert. Ich lebe mit meiner Partnerin zusammen und habe seit 8 Wochen keinen körperlichen Kontakt mehr mit irgendwem, mit einer Ausnahme. Und zwar hier im Haus habe ich einen Nachbar, der ist alt, der geht nicht auf die Straße und der fällt manchmal um und der kommt nicht mehr hoch. Dann muss ich den hochheben. Mhm. Und das ist der einzige körperliche Kontakt, den ich seit 8 Wochen hatte.
Und das ist bei den anderen Leuten auch so, bei euch im Haus zum Beispiel?
Also ich denke mal nicht bei allen, weil also hier in der Nachbarschaft, da gibt es Jugendliche, die treffen sich, da kommen 6, 7 Leute zusammen und die machen Party, die machen laute Musik und trinken Alkohol.
Und aber im Haus, nicht.
Das ist illegal.
Aber im Haus, nicht draußen.
Im Haus, im Haus. Und wenn auf der Straße, da wäre sofort die Polizei da.
Und meinst du, dass diese Kontaktscheu, die da jetzt entsteht, dass das auch langfristige soziale Auswirkungen haben wird?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und das ist für deutsche Verhältnisse ist es gar nicht so einfach, das zu erklären. Wir leben hier, die baskische Gesellschaft ist eine sehr körperbetonte Gesellschaft. Wir fassen uns ständig an. Und nicht nur Leute, die befreundet sind oder irgendwie irgendwelche näheren Beziehungen haben, sondern es wird ständig angefasst. Auf den Rücken geklopft, auf die Schulter geklopft, Küsse gegeben, links und rechts. Und das ist eine Normalität. Das ist, wenn das nicht so wäre, das wäre nicht Baskenland. Und das wird jetzt gerade auf Null gefahren. Und ich weiß nicht, eines Tages in einiger Zukunft, ob sich das wieder reguliert und wieder einspielt. Jedenfalls ist es absehbar, dass es lange, lange, lange nicht so sein wird. Zum Beispiel aktuell haben schon verschiedene Gemeinden die Fiestas gecancelt. In Bilbao wird es dieses Jahr keine Fiesta geben. Und also diese Großveranstaltungen, wo einfach Massen Tage und Nächte auf der Straße verbringen, das wird alles auf Null gefahren.
Mhm. Du hattest gerade gesagt, Jugendliche feiern im Haus, das ist aber in Gruppen, das wäre aber auch illegal.
Das ist illegal.
Das ist illegal.
Wenn irgendjemand jemand bei der Polizei anruft, dann sind die sofort da und ja.
Was passiert dann?
Naja, die kriegen ein Bußgeld, weil sie eklatant gegen die Schutzmaßnahmen verstoßen haben.
Und auf der Straße würden dann auch Bußgelder verhängt oder werden die auch verhaftet?
Erstmal Bußgelder. Also es wird hier überall werden die Personalien kontrolliert. Und wer halt zum Beispiel mit dem Auto rausfährt und also kein Papier in der Hand hat, wo irgendwie ein Alibi draufsteht, gibt sofort eine 600 Euro. 600 Euro ist die Standardstrafe für Verstöße.
Es gibt ja jetzt in Spanien, und im Baskenland auch, verschiedene Polizeieinheiten und das Militär, hier bekannt in Deutschland ist auch vor allen Dingen die Guardia Civil. Sind denn auch die Guardia Civil und das Militär unterwegs?
Also von der Guardia Civil ist überhaupt nichts zu spüren und nichts zu sehen und auch nichts zu hören, hier im Baskenland. Von daher, die bleiben in ihren Kasernen. Was wir hier hatten, ist, dass das Militär aufmarschiert ist. Also hier, Militär im Baskenland ist sowieso immer eine ganz besondere Geschichte. Weil autonome Gemeinschaft Baskenland und das Militär ist hier irgendwie völlig verschrien. Das heißt, wenn die normalerweise Manöver machen, dann gibt es immer Skandale auf der Straße und in der Zeitung, in den Medien. So, und jetzt sind die mit ihren Desinfektionstrupps sind sie erstmal eingerückt. Und das ist auch, viele Leute haben gesagt, wozu müssen die das machen? Das können die vom technischen Hilfswerk machen, das können die von der Feuerwehr machen. Und die städtischen Putztrupps, die machen genau dasselbe. Also wozu? Es war nicht notwendig. Und dann kam noch eine Steigerung. Und zwar sind die dann irgendwann mal, war vor 3-4 Wochen, sind die in Pamplona, sind die Militärs in Kolonnen durch die Stadt marschiert. Da war schon gar nicht mehr dieser Vorwand, wir desinfizieren Krankenhäuser und Flughäfen, sondern das war eine reine, wie soll ich sagen, Bedrohung. Und das ist das ist dramatisch.
Also die sind durch die Stadt marschiert und auch mit Militärfahrzeugen durchgefahren?
Nee, zu Fuß.
Zu Fuß.
Die sind mit Militär LKW sind sie angefahren worden und dann sind sie durch die Altstadt marschiert und haben angefangen, Leute zu kontrollieren. Und ich habe mir sagen lassen, dass das illegal ist. Die Polizei, die darf die kontrollieren, die darf nach deinem Ausweis fragen, aber die Militärs dürfen das nicht, die haben das praktiziert. Mhm. Und klar, die Leute wissen das nicht.
Und was haben die denn da gemacht? Die sind da nur durchmarschiert und haben Leute kontrolliert.
Die sind nur durchmarschiert und haben nach oben geguckt, weil auf den Balkonen da standen Leute mit Topfdeckeln und haben geklappert und haben ihre Ablehnung deutlich gemacht.
Du sprichst jetzt schon Proteste an, jetzt in dem Fall gegen das Militär. Hat es auch andere Formen von Proteste die ganze Zeit gegeben oder ab und zu gegeben? Oder haben die Leute diese ganzen Maßnahmen alle so klaglos hingenommen?
Nee, es gab schon verschiedene Aktionen. Es gab zum Beispiel in dem Fall von einer Vergewaltigung, die passiert ist, da gab es eine, wir nennen das Cacerolada, also so ein Töpfeschlagen. Und dann gibt es jeden Tag um 8 Uhr eine Beifallssituation von den Balkonen oder Fenstern aus für das Krankenpersonal. Und da gab es schon ein paar Mal so Aktionen, aber vom Fenster und vom Balkon.
Auch das Töpfeschlagen.
Tut sich überhaupt nichts. Mhm. Auch heute. Heute ist der 1. Mai.
Ja, was ist heute am 1. Mai?
Die zwei Gewerkschaften haben versucht, weil körperlich durften sie nicht, das war völlig ausgeschlossen, die haben versucht, Autokorsos, Autoschlangen zu organisieren und die vor bestimmten Betrieben anzuhalten und zu hupen. Ich weiß nicht, ob das durchgegangen ist, ob die Genehmigung dafür gekriegt haben.
Also es gibt auch Demonstrationsverbote?
Im Prinzip ja. Das heißt nicht Demonstrationsverbot, sondern das ist ein Teil von diesem Alarmzustand, von dieser Ausgangssperre. Also wenn du nicht raus darfst, schon gar nicht aus politischen Gründen, dann dann verbietet sich eine Demonstration sozusagen von selbst.
Aber es sind ja, ein Demonstrationsrecht ist ja ein grundlegendes demokratisches Recht. Staaten, wo es keine Demonstration mehr gibt, kann man, glaube ich, nicht mehr als demokratisch bezeichnen. Deshalb wäre es doch auch, durchaus denkbar, Demonstrationen stattfinden zu lassen, wo zum Beispiel der nötige Sicherheitsabstand gewahrt wird oder die Leute eine Maske tragen oder eine Autodemonstration, wo jeweils ein Fahrer oder eine Fahrerin drin sitzt und mit Plakaten behängt durch die Stadt fahren. Also das hat ja dann, wenn sowas nicht stattfinden kann, hat das ja nichts mit Gesundheitsschutz zu tun.
Ist genau richtig. Also eine Maßnahme, die von der Polizei durchgesetzt werden muss, da kann man vom Polizeistaat sprechen. Wir leben hier im Polizeistaat. Wir hatten vorher schon jede Menge Polizei, also in keiner Region gibt es so viel Polizei, weil wir hier die baskische und die spanische haben, wie im Baskenland. Und das ist jetzt nochmal hochgeschraubt worden. Das ist ein Polizeistaat.
Und jetzt am 1. Mai finden keine öffentlichen Aktionen statt. Findet denn im Internet irgendwas statt von den Gewerkschaften?
Ja, die machen Programme, so wie ihr das jetzt gerade macht, machen die über YouTube, glaube ich, so ein Live-Programm. Aber das ist alles, mehr gibt es nicht.
Ich möchte jetzt nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mit der Region Hannover zu tun hat, weil hier der Fliegerhorst Wunsdorf ist und Bomberbesatzung vom Fliegerhorst Wunsdorf im Spanischen Bürgerkrieg Städte zerstört haben. Das bekannteste Beispiel ist die Stadt Guernica, die am 26. April 1937 in Schutt und Asche bombardiert worden ist von den deutschen Fliegern, unter anderem hier aus Wunsdorf, aus der Region Hannover. Und eine Gruppe aus Hannover wollte ja jetzt zu den alljährlich stattfindenden Feierlichkeiten am 26. April nach Guernica fahren. Das war wegen der Pandemie nicht möglich. Hat es denn in Guernica irgendwelche Aktionen oder Gedenkfeierlichkeiten trotz der augenblicklichen Pandemie gegeben?
In Guernica gab es tatsächlich ein paar Ausnahmen. Also, dass Ausnahmen möglich ist, hat Guernica deutlich gemacht. Da gab es einmal eine Kranzniederlegung, da waren der Bürgermeister und nochmal fünf andere beim Friedhof und haben das gemacht. Das ist gefilmt worden, das kam in die Nachrichten. Und dann kam dieser Bombenmoment, also um 3:45, da hat die Bombardierung vor 83 Jahren angefangen und da wird in der Regel stehen alle still und die Sirenen läuten. Und das haben die, da durften also zwei Leute, die durften die Sirene auf dem Platz aufbauen und die Sirene anschließen und betätigen. Und die sind dann halt mit Mundschutz und Handschuhen sind die da aufgelaufen und im Prinzip, war eine Ausnahmegenehmigung, die heute auch gelten könnte, aber die Polizei in Bilbao ist natürlich ganz anders drauf wie die Polizei in Guernica.
Was heißt anders?
In Guernica, da gibt's einfach eine andere Entscheidungsebene. Da ist alles viel persönlicher und da wird nicht von oben gesagt, die müssen natürlich auch die Schutzmaßnahmen einhalten. Aber die können immerhin eine Ausnahmegenehmigung geben, vor allem wenn der Bürgermeister dabei ist, und sagen, hier, zwei Leute dürfen da raus, die dürfen die Maschine da rausschleppen und die anschließen und anwerfen.
Und sowas wäre in der Großstadt Bilbao nicht möglich?
Nee, ist nicht möglich, weil es keinerlei Genehmigung dafür gibt.
Wie lange ist denn jetzt noch die Isolation angeordnet? Wie ist jetzt die weitere Perspektive?
Das wissen wir nicht genau, weil Sanchez, der Regierungschef in Madrid, der will den Alarmzustand verlängern.
Bis wann?
Wie bitte?
Bis wann?
Vorläufig noch mal eine Woche. Also bisher läuft er bis 10. Mai und er will den vorläufig noch mal eine Woche verlängern. Aber das ist immer vorläufig und vorläufig. Jetzt ist aber die Frage, ob er das überhaupt durchkriegt, weil da braucht er eine Mehrheit dafür. Und die Basken haben bisher, zum Beispiel die Basken und die republikanische Linke in Katalonien, die haben bisher dafür gestimmt, also haben die unterstützt. Mhm. Und die sagen jetzt, wir ziehen da nicht mehr mit. Wir, also die vom im Baskenland, die sagen das schon länger, überlasst uns mal die Schutzmaßnahmen. Wir sind genauso in der Lage, die Pandemie zu bekämpfen und die Schutzmaßnahmen durchzudrücken. Und das ist ein Kompetenzstreit, der läuft von Anfang an. Und im Prinzip würde ich mal sagen, wenn die baskische Regierung in dem, was sie gemacht hat, unter Beweis gestellt hätte, dass sie wirklich gut in der Lage, so besser in der Lage sind als die von Madrid, dann wäre das auch nachvollziehbar und unterstützenswert. Tatsache ist, dass sie zum Beispiel im Krankenhausbereich, dass sie da, das war das organisierte Chaos. Und da ist es mir dann egal, ob Madrid sagt, du darfst nicht auf die Straße gehen, oder ob die Hauptstadt von Baskenland sagt, die Regierung sagt, du musst zu Hause bleiben. Also von daher, selbst wenn der Alarmzustand nicht formal nicht mehr aufrechterhalten wird, dann kann die baskische Regierung sagen, ja gut, aber die Ausgangssperre, die bleibt. Mhm. Was wir haben, ist jetzt einen, die nennen das Vier-Phasen-Plan. Und zwar haben sie am letzten Wochenende durften Kinder unter 14 Jahren zum ersten Mal auf die Straße, in Begleitung natürlich und in kleinen Gruppen, maximal eine erwachsene Person und zwei Kinder. Weil die haben ziemlich gelitten, die Kinder haben ziemlich gelitten. Und ab morgen darf ich eine Stunde ohne einkaufen zu gehen auf die Straße. Aber nur eine Stunde in einer bestimmten Zeiteinheit. Und zwar von morgens 6 bis 10 oder nachts von 8 bis 11. Mhm. Und die übrige Zeit, die ist Senioren und Senioren vorbehalten oder Eltern mit Kindern vorbehalten. Also jede Altersgruppe darf zu einer bestimmten Zeit eine Stunde lang und nicht weit von zu Hause weg raus auf die Straße.
Das ist ja auch das erste Mal wieder, dass du irgendwie überhaupt dich bewegen kannst draußen und spazieren gehen kannst.
Das ist das erste Mal, ja, genau.
Ja, das ist ein bisschen härter, als es hier in Deutschland ist.
Ja, ich habe teilweise Bilder gesehen von Kundgebungen in Berlin und das ist schon ziemlich anders. Mhm.
Hast du noch was anzufügen, was dir wichtig ist oder was ich vergessen haben könnte?
Naja, was wichtig ist, es passiert nicht koordiniert, aber was lernen wir aus dieser Situation? Und ich denke, gerade am 1. Mai kann man das deutlich sagen, dass dieses kapitalistische System hat deutlich gemacht, dass es nicht in der Lage ist, mit solchen Situationen umzugehen. Und es gibt hier jede Menge Leute, die völlig durchfallen. Also durch die Netze fallen, durch die Unterstützungs- oder Pflegenetze durchfallen. Also alles, was vorher in der sogenannten Schattenwirtschaft aktiv war, also Leute, die sozusagen von der Straße in den Mund gelebt haben, die haben kein Arbeitslosengeld, die haben keine Sozialhilfe, die haben kein, womöglich noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Und die, das ist katastrophal. Das ist katastrophal. Wir haben hier irgendwie einen Afrikaner, der lebt, der wird sogar von der Polizei in Ruhe gelassen, obwohl der irgendwie auf der Straße lebt. Wir füttern den durch. Und das sind Leute, die fallen völlig durch. Und das ist letztendlich ist das Kapitalismus. Und die Tatsache, dass hier irgendwie mit allen Mitteln versucht wurde, die Produktion wieder anzuwerfen, das ist menschenverachtend. Das ist menschenverachtend. Ich habe mit Leuten mit einem Kollegen gesprochen, der in einer Fabrik arbeitet, in einer Fabrik mit 500 Leuten. Und was der mir erzählt hat, das war, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass so eklatant, ein eklatanter Verstoß gegen die Schutzmaßnahmen. Mhm. Und dann irgendwie dieses Geseiere in den Nachrichten, wir haben dies erreicht und jenes erreicht und die Zahlen sind hier gesunken und da ist ein 80-Jähriger als geheilt entlassen worden und uff. Also irgendwann habe ich es kaum mehr ertragen, diese Nachrichten, weil sie von einer anderen Realität sprechen.
Okay, die halbe Stunde ist vorbei, die wir angeplant hatten, Klaus. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Eindrücke, die du geschildert hast aus Bilbao, aus dem spanischen Baskenland, direkt hier live mit Radio Flora. Und ich wünsche dir für die nächsten Tage und Wochen einfach alles Gute.
Vielen Dank.